Eins, zwei, drei.
Ah.
Nils.
Frank.
Wie geht es dir?
Mir geht's sehr gut, dankeschön. Ich habe eben gerade meine morgendliche Gymnastik hinter mich gebracht, kalt geduscht.
Wie sieht die aus?
Das kann man natürlich am Telefon schwer sagen. Das ist so eine Mischung, also Yoga ist auch mit drin. Also das sind, früher hätte man gesagt, gymnastische Übungen. Ich würde sagen, so eine Mischung aus Yoga und Kraftsportübungen mit Eigenkörpergewicht. Sowas wie Liegestütz, Kniebeugen, Rumpfbeugen.
Kannst du Liegestütze?
Ja, du nicht?
Oh, damit kann man ja heute schon Leute begeistern, wenn man einfach mal sagt, ich kann Liegestütze und dann kann man das
wirklich?
Auch.
Nee,
dann kriegst du Applaus.
Weißt du, was ich glaube? Heute kann man Leute begeistern, wenn man sagt, ich habe kein Smartphone.
Nee, da kannst du keinen mehr begeistern damit.
Kennst du irgendjemanden, der kein Smartphone hat?
Ja, gestern im Zug saß mir ein älterer Herr gegenüber, der hatte kein Smartphone, der hatte aber auch kein Gehör mehr und er hat nicht gehört, dass sein Handy minutenlang sehr laut gebimmelt hat. Ja.
Okay.
Also der braucht auch kein Smartphone.
Nee, der braucht kein Smartphone. Der ist, der hat schon.
Meine Schwiegermutter hat auch keins.
Ja, also ich meine jetzt Leute unseres Alters, so 50, so.
Leute unseres Alters, nein, da kenne ich tatsächlich keinen.
Mhm, ja. Und wenn du dann sagst, ich habe kein Smartphone, dann drehen sich alle um. Ich habe das aktuelle Interview mit Dave Eggers, der hat The Circle geschrieben vor ein paar Jahren.
Habe ich gelesen.
Gelesen. Und das,
sehr gutes Buch.
Das ist ein tolles Buch, da geht es ja, wer es nicht kennt, im Grunde genommen um den Verlust von Privatheit. Also der beschreibt einen großen Digitalkonzern wie Facebook, Google oder sowas in Kalifornien, wo alle von der Maßgabe ausgehen, dass Privatheit unsere Gesellschaft zerstört. Man muss alles offenlegen und deswegen muss man auch über Emotionen alles schreiben und alles kommentieren und immer so miteinander so alles aufmachen. Niemand darf auch einen Winkel Privatheit weiterhin besitzen. Und dieser Dave Eggers sagt,
alle wollen immer gegenseitig von den anderen bewertet werden.
Genau.
Und wenn die Bewertung nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat, dann macht man nochmal Druck. Sag mal, kannst du mir nochmal einen Extrapunkt geben? Ne?
Ja,
also wo man merkt, okay, diese Bewertungsscheiße ist total ehrlich.
Das ist ein Albtraum, dieses Buch. Also das hat mir, es war großartig. Und dieser Dave Eggers schreibt in der aktuellen Zeit, im Interview der Zeit, dass er kein Smartphone besitzt und dass er es schrecklich findet, wenn man so ein, es ist ja letztlich auch nur ein Produkt, also wie jedes andere Produkt, dass quasi das Smartphone irgendwann vielleicht jetzt schon langsam den Personalausweis oder die Identifikationsmittel ersetzen wird. Das steht zwar so noch nicht in den Grundgesetzen, aber das könnte mit den nächsten Generationen kommen. Ich habe es letzte Woche erlebt, da war ich in einer Kneipe zum ersten Mal seit anderthalb Jahren in Köln. Und die sagten ja, Smartphone, hier Dingens-App, ne? Wir haben hier 1G, also nur Geimpfte kommen bei uns rein.
Ah,
und,
das ist ja cool.
Ja, kann man so und so sehen. Und ich habe dann gesagt, bitte.
Ich finde es geil.
Ich habe gesagt,
bitte. Ich komme aus einer Diktatur, ich finde es geil.
Ja, ist okay. Und dann habe ich gesagt, ich habe gar kein Smartphone dabei. Das ist in meinem Hotelzimmer. Ja, dann raus mit dir so ungefähr. Und dann habe ich gesagt, ich habe aber Papier, da steht das auch. Ja, dann kannst du bleiben. Und dann wollten sie mit mir eine Diskussion anfangen, auf die hatte ich keine Lust, denn es war so schon sehr fortgeschrittene Zeit, 1:30 morgens und ich wollte noch mit ein paar Freunden reden und nicht über Corona. Genau, aber das, da habe ich so gemerkt, das Smartphone ersetzt langsam den Personalausweis. Das finde ich nicht gut.
Ja, ich finde es nur interessant, dass Dave Eggers jetzt schon im Jahr 2021 diese Gedanken formuliert. Also ich kenne Leute, die wohnen in Schweden und bei denen ist es völlig normal, dass im Smartphone mittlerweile alles steht. Sozialversicherungsnummer und Identifikationsnummer und damit kannst du in Schweden überall rein. Das war auch schon vor Corona der Fall. Mhm. Das ist quasi in Schweden ist das Smartphone schon längst der Personalausweis. Mhm. Da ist so ziemlich alles digitalisiert. Guck mal in die baltischen Länder, da ist das Internet und alles, was damit verbunden ist, auch sehr, sehr stark schon ausgebaut. Und wir sind dann noch Nachzügler hier in Deutschland. Dave Eggers wohnt wahrscheinlich in seiner Blockhütte im Wald, um in Ruhe seine Bücher schreiben zu können, die durch Feuilletonbeiträge von diversen Journalisten natürlich auch berühmt gemacht werden und dann verkaufen die sich von alleine. Aber so ein Hayopai wie ich, weißt du, aus der Y-Gilde des deutschsprachigen Kabaretts, der nicht ständig in irgendwelchen Fernsehsendungen auftaucht oder dessen Buch, was ja im März erschienen ist, wir heißen ja alle Ronny, auch die Jungs, keine Tournee durch die Talkshows nach sich gezogen hat, um es zu verkaufen. Der braucht das Smartphone, um so ein bisschen Promotion in den Netzwerken zu machen für die wenigen Leute, die ihm folgen. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht, das ist meine und in meinem Rahmen funktioniert das auch sehr effektiv und ich versuche es so effektiv zu machen, wie ich das ja hinkriege und es nicht zu übertreiben. Ich merke allerdings auch, wenn ich das sehr häufig zelebriere, diesen Aufenthalt in den sozialen Netzwerken und das schließt Twitter mit ein, dann habe ich so eine Grundnervosität. Mhm. Und dann greife ich wirklich alle 5 Minuten mal zum Smartphone, um zu sehen, ob es schon irgendwelche Rückmeldungen gibt. Mhm. Und das ist gefährlich, wenn man das nicht abstellen kann. Wenn man das hinkriegt, zu unterdrücken, dann hat man das Ganze im Griff. Ansonsten ist man selber nur der unfreiwillige Mitarbeiter der Leute, die das Ganze programmiert haben.
Kann ich, kein Geld kann ich alles unterschreiben. Auch natürlich, dass die AA-AA-Prominenz von Dave Eggers ihn berechtigt, in einer Blockhütte zu wohnen. Wobei, der wohnt in Kalifornien. Da gibt es sicher auch eine Blockhütte. Aber ist schon richtig. Unser einer Y-Prominenz, zu der ich mich auch zähle, braucht ein Smartphone, um 12 Leute zu beglücken, alle 2 Tage auf Instagram mit einem lustigen Foto oder sowas, weil wir eben nicht alles dicht machen oder sowas.
Ja.
Und Ähnliches als Katapult benutzen, um uns bekannt
zu machen. Und es ist ja nicht nur das. Ein Smartphone mag wirklich schreckliche Eigenschaften haben und es mag dich selber zum Sklaven dieser sozialen Netzwerke zu verdammen, aber andererseits ist es auch ein Werkzeug. Das ist heutzutage so, als
Hammer.
Ist unabdingbar geworden im Alltag, das ist wie Unterwäsche tragen. Sagen wir mal so, ganz konkret, ich habe auf dem Ding nicht nur meinen QR-Code, meinen doppelt- und dreifach geimpften QR-Code, mit dem ich überall reinkomme, ich habe auf dem Ding auch meine Fahrkarte für die Bahn, die ich auf dem Ding gekauft habe. Und gestern war Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober und ich bin nach Düsseldorf gefahren, wo ich mich jetzt auch aufhalte. Ich bin jetzt in Düsseldorf im Hotelzimmer, deswegen hallt es auch im Hintergrund ein wenig, weil es ein sehr halliges Hotelzimmer, das hat 120.000 Quadratmeter, ist eine Suite, weil ich hier als Ostdeutscher in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt standesgemäß empfangen wurde. Und man hat sich bei mir nochmal für den Tag der Deutschen Einheit bedankt, richtig, deswegen bin ich jetzt hier. Und es fuhr ein Ersatz-ICE, also normalerweise wäre ein ICE gefahren Richtung Düsseldorf und Köln, der in Hamm geteilt wurde. Aber weil gestern Tag der Deutschen Einheit war, wurde der Zug nicht in Hamm geteilt. Er durfte an einem Stück weiterfahren und es war auch nur ein einteiliger ICE, den konnte man gar nicht teilen. Sprich, mein Wagen war nicht dabei und mein reservierter Sitz war nicht dabei. Mhm. Und das habe ich schon vorher gesehen. Bevor der Zug einfuhr, wurde mir schon auf dem Wagenstandsanteiler auf der Bahn-App mitgeteilt, dass es ein anderer Zug ist. Und ich habe, ich als gestählter und leidgeprüfter Bahnkunde bin mittlerweile dann nicht mal mehr dazu fähig, mich aufzuregen. Und denke mir, ja gut, hast halt 4 Euro umsonst bezahlt für die Reservierung. So ist es halt. Einmal in 100 Jahren trifft mich das auch. Ich bin schon seit 300 Jahren Bahnkunde. Ich hatte bis jetzt überwiegend positive Erlebnisse mit der Bahn, aber hin und wieder haut's mal rein. Und ich bin dann als erfahrener Bahnprofi ganz hinten eingestiegen, weil ich weiß, dass die meisten Leute sich in der Mitte des Zuges niederlassen, der dann regelmäßig überfüllt ist und an den Rändern, sprich in der ersten Klasse, für die ich keine Fahrkarte hatte, aber auch am Ende der zweiten Klasse findest du immer noch einen Sitzplatz. Das war allerdings gestern nicht so. Der Zug war tatsächlich sehr, sehr voll und ich habe dann Ausschau gehalten nach nicht reservierten Sitzen, was natürlich schwer war, wenn überall angezeigt wird, gegebenenfalls reserviert. Weil diese ganzen Reservierungen für den ganzen Zug waren alle hinfällig, weil es ja ein völlig anderer Zug war. So, guck also darum und werde dann plötzlich angesprochen von einem jungen Mann, der sagt, er hätte auch reserviert, Amy hätte die Bahn allerdings eine E-Mail geschickt mit einer Ersatzreservierung. Mhm. So, und ich wusste, ich habe ja auch irgendeine E-Mail von der Bahn gekriegt, hab da aber noch nicht reingeguckt in die E-Mail und fand es sehr wertvoll, den Tipp, den ich da von ihm gekriegt habe, und mach diese E-Mail auf und da steht tatsächlich meine Ersatzreservierung. Bin ich also vom nicht vorhandenen Wagen 22 weiter in den Wagen 3 und habe dann dort tatsächlich jemanden mit Schimpf und Schande und üblen Flüchen von dem Sitz verjagt und konnte ihm beweisen per E-Mail, die ich halt dabei hatte auf meinem Smartphone, dass ich der rechtmäßige Besitzer dieses Sitzplatzes bin, und zwar bis Düsseldorf Hauptbahnhof. So, das hätte ich ohne Smartphone nicht machen können. Bäh, Dave Eggers. Eat this.
Eat this, genau. Du bist in Düsseldorf. Ja? Du trittst oder bist aufgetreten. Du bist gestern aufgetreten.
Frank, ich bin beseelt. Ich bin in einer ganz anderen Grundstimmung als letzte Woche. Wir haben ja eine Woche Pause gemacht mit dem Podcast. Ich habe jetzt keinen depressiven Schub oder sowas gehabt. Das habe ich auch nach wie vor nicht. Wobei ich bin mir nicht sicher, ob ich hin und wieder mal sowas habe. Das könnte nur ein Therapeut oder eine Therapeutin klären. Ich hatte schlicht und ergreifend keinen Bock. Es war der Tag nach der Bundestagswahl. Es war alles so rätselhaftes, krankes Wahlergebnis. Und ich war wieder mal ein bisschen zu oft zu Hause und habe nichts erlebt. Und dann frage ich mich auch, worüber soll ich jetzt erzählen? Ich erzähle ja schon zu Hause mit meinen Kindern gar nichts und gegenüber meiner Frau halte ich auch gerade die Klappe. Das einzige Mal, wenn ich den Mund öffne, ist, um Nahrung reinzuschieben und zu zerkauen und runterzuschlucken. Aber eigentlich fehlen mir die Erlebnisse. Und deswegen haben wir dann einfach mal eine Pause gemacht. Das war nicht weiter tragisch, fanden auch unsere Gönnerinnen auf Patreon nicht weiter schlimm. Sie haben sich nur eins gewünscht, wenn wir weitermachen mit dem Podcast, den wir ihrer Meinung auch, also einige meinten auch, wir können das ruhig alle zwei Wochen nur machen, wenn wir nicht unbedingt jede Woche was abfeiern wollen. Was sagst du dazu? Käme dir das auch entgegen? Wenn mal wieder so eine Flaute ist, so eine Themenflaute.
Ich unterhalte mich ja sehr gern mit dir, aber wir können es auch alle zwei Wochen machen. Ich merke, dass ich manchmal terminlich so ein bisschen in Probleme habe, weil ich als weiterhin viel Reisender,
Das könnte jetzt im Oktober tatsächlich häufiger mal passieren, weil ich jetzt auch sehr viel unterwegs bin, im Oktober, im November auch. Nun ist es aber so, uns ist keiner böse gewesen. Und es ist jetzt auch so, dass ich in einer anderen Stimmung bin als letzte Woche, weil ich wirklich drei sehr schöne Auftritte hinter mir habe mit meinem Programm Deutschland, eigentlich Katerland, was ich ja eigentlich letztes Jahr aufführen wollte. Es ist so meine persönliche Nachwendezeit-Erzählung. Ich hab versucht, diese Anfangszeit der deutschen Wiedervereinigung in einen subjektiven Erlebnisabend zu gießen. Es ist mir zum Glück geglückt, es ist sehr lustig geworden. Ich erzähle ein paar Geschichten, die auch in dem Buch stehen. Ronny, wir heißen hier alle Ronny, erzähle noch ein paar andere Geschichten, die nicht in dem Buch stehen, die es auch nirgendwo zu hören oder zu sehen gibt auf YouTube. Und vor allem spiele ich auch ein paar Lieder, die neu sind. Und es ist alles in allem ein perfekter Guss. Ich hatte gestern einen wunderschönen Auftritt im Komödchen, das auch im Rahmen der aktuellen Beschränkungen sehr gut verkauft war. Und wenn ordentlich Leute drin sitzen, dann macht so ein Abend auch richtig Freude. Das habe ich gemerkt. Ich war am Donnerstag und Freitag im BKA in Berlin. Donnerstag war leidlich gut besucht, Freitag war besser besucht und die Stimmung ist dann gleich mal eine ganz andere. Und vor allem die jetzt momentan in die Theater strömen, die da hinkommen, die sind in der Regel geimpft und so weiter, haben wir ja schon mal besprochen, und die haben dann auch richtig Bock. Du merkst wirklich, wie ausgehungert die Leute sind nach Live-Entertainment, und die Abende machen wirklich verdammt viel Spaß im Moment, und deswegen habe ich auch so eine super Stimmung und bin jetzt hier in Düsseldorf, weil ich heute Abend noch einen Kurzauftritt habe bei einem guten Freund, Frank Küster, der macht ja einmal im Monat so einen satirischen Monatsrückblick, und das ist heute eine Open-Air-Geschichte und ich habe da einen 10-minütigen Open-Spot-Auftritt, werde auf Markus Barth treffen, der dort auch auftritt, den ich auch schon seit ewigen Zeiten kenne. Auch ein lieber Freund, guter Kollege. Und jetzt werde ich mir tagsüber den Tag versüßen, indem ich gleich den Podcast noch ein bisschen schneide und danach mal in die Kö gehe, um nach einer neuen Jacke Ausschau zu halten. Ich will mir mal eine neue Jacke zulegen. Ich brauche mal wieder eine neue, schöne Herbst- und Frühwinterjacke. Da will ich mal schauen, was die Düsseldorfer Designer mir so offerieren.
Ja, das ist doch schön. Ja. Das klingt toll, aber ich hätte als dein Beichtvater auch, ich habe sofort gemerkt, Nils, dass du ganz anders klingst. Du klingst im wahrsten Sinne anders. Also nicht nur, dass du, worüber du erzählst und mit welcher Gelassenheit du das machst, sondern deine Stimme klingt tatsächlich anders.
Ja, ich würde dir auch sagen, warum. Ich habe gestern nach dem Auftritt, der Auftritt fand um 18 Uhr statt, das ist wohl sonntags jetzt hier so, das heißt, ich war gegen 7:30 schon fertig, weil du auch momentan 70 Minuten am Stück spielst, im Komödchen zumindest, und mit Zugabe, ich hatte 90 Minuten, wir wollten unfassbar viele Zugaben gestern noch, Und ich habe mich, also ich war 7:30 fertig, habe ich zusammengepackt. Dann habe ich mich noch mit einer guten, guten, wunderbaren alten Freundin hier getroffen, die ich auch schon seit ewigen Zeiten kenne, die ich mal bei einem, beim Radio gearbeitet habe, in Berlin, bei BB Radio, war ich mal Autor für die Morningshow. Und da hat sie damals gearbeitet, sie ist dann später nach Düsseldorf zurückgezogen und mit der habe ich mich da noch ein bisschen getroffen. Wir haben noch ein bisschen Altbier getrunken. Und jetzt kommt ich nach Auftritten, die besonders gut sind, gönne ich mir hin und wieder mal eine Zigarette, so als Genussmittel. Ich bin so der kleine Genussraucher, der schlechte Angewohnheiten aber dosieren kann. Vielleicht habe ich deswegen mit dem Smartphone auch keine großen Probleme und kann es einigermaßen dosieren, weil ich kein Suchtmensch bin. Wenn ich Suchtmensch wäre, dann hätte ich jetzt auch schon wieder 5 Zigaretten geraucht, was ich aber nicht mache. An Tagen ohne Auftritten rauche ich gar nicht. Wenn ich zu Hause bin, rauche ich überhaupt nicht. Und als Corona war, als ich überhaupt keine Auftritte habe, da habe ich monatelang nicht geraucht. Mir hat überhaupt nichts gefehlt. Aber nach Auftritten, ich mache das manchmal ganz gerne, aber dann hört man es auch am nächsten Tag. Und vor allem, was ganz besonders übel ist, ich war eben gerade beim Frühstück unten im Hotel. Ich bin übrigens der einzige Gast hier, weil von Sonntag auf Montag ist nicht allzu viel los. Ich bin der einzige Gast und da hatte ich die Maske von gestern Abend auf. Und da habe ich sofort gemerkt, ich habe gestern geraucht.
Aber das ist, glaube ich, nicht das, was ich gehört habe. Ich habe aber noch mal eine andere Frage. Und zwar, wenn da jemand, der diesen Podcast regelmäßig hört, sagt, ihr könnt auch alle 2 Wochen, hoffe ich nicht, dass dahinter steht, ihr könnt auch alle 3 Wochen, alle 4 Wochen oder einmal im Jahr nur.
Nein, es ist eher so, das sind ja die Leute, die auf Patreon diesen Podcast hören, die kriegen das ja als Erste und auch ungekürzt. Und von denen kommen ja die Rückmeldungen. Und auf Patreon mache ich ja noch mehr als nur diesen Podcast, da gibt es ja noch andere Sachen. Also momentan veröffentliche ich dort zum Beispiel neu eingelesene ältere Geschichten von mir, die in irgendwelchen Büchern mal erschienen sind, die es teilweise gar nicht mehr gibt. Aber da stehen teilweise Geschichten drin, die richtig, richtig lustig sind. Das sage ich jetzt nicht, weil ich mich loben will, sondern weil es stimmt. Und die sind nie auf Hörbuch oder Live-Mitschnitt erschienen, ist mir kürzlich aufgefallen. Und weil ich den Leuten auf Patreon Content bieten will, mache ich das. Ich habe allerdings den Eindruck, dass ich die manchmal ein bisschen überfordere, die Gönnerinnen auf Patreon, weil ich da zu viel veröffentliche. Deswegen will ich die Dosis ein bisschen reduzieren.
Macht das Produkt künstlich wertvoller, das stimmt.
Ja, künstlich wertvoller, und es sind Leute wie du und ich, die im Leben stehen, die Familie haben, die diverse Verpflichtungen im Alltag erfüllen müssen, die haben einfach nicht die Zeit, jeden Tag da reinzugucken bei Patreon. Ganz anders als jugendliche Rumtreiber, die ihre Stellung im Leben noch nicht gefunden haben und die sich dann die Zeit im Internet irgendwie sinnvoll gestalten, weil sie einen Platz im Leben suchen. Und die hängen dann jeden Tag stundenlang im Internet. Und das sind so Leute, die anderen erfolgreichen Patreonesen folgen, die auch wesentlich jünger sind. Aber unsere Menschen hier, die schon auf die 80 zumarschieren, die haben keine Zeit, da jeden Tag reinzugucken. Und deswegen sind die nicht böse, wenn der Podcast mal eine Woche Pause macht. Aus diesem Grund. Nicht, weil sie uns hassen oder nicht mögen, dann wären die ja nicht mehr bei Patreon. Hätten sie schon längst gekündigt.
Weil dann wären sie schon bei H&M. Komm, der war nicht schlecht. Schon bei
H&M, genau.
Der war richtig super. Gut. Apropos Krank. Der war. Ich war in 2 Parallelwelten. Ich war auf der einen Seite und deswegen kann ich auch deine Euphorie über diese Auftrittsstimmungen nachvollziehen. Ich war zum einen mit meiner Band Ulan und Bator in der Comedia Köln vorgestern und es war auch mehr Messe als Kabarettveranstaltung.
Aha, warum das
denn? Ja, also Messe in dem Sinne, dass man einfach für eine Sache gedankt hat, nämlich dass man in einem Raum ist, um Theater zu erleben. Das war schon sehr spürbar. Ja. Es war also, ich stand wirklich mit Tränen in den Augen auf der Bühne, Kollege Sebastian auch. Es war wirklich so, so schön. Und unser 5. Auftritt dieses Jahr, wir schreiben also Oktober 2021 und es war unser 5. Auftritt, also unseres kompletten Bühnenprogramms dieses Jahr. Ja. Wir haben dazwischen auch andere Auftritte gehabt, aber entweder so kleine Fernsehdinger oder weiß ich nicht, Mixshows. Und das war schon was ganz Besonderes und auch ein Beweis, Beleg dafür, warum ich Theater so liebe und warum für mich die digitale Welt in keiner Weise Theater ersetzen kann. Das sind nun mal 2 unterschiedliche Dinge. Und die Parallelwelt, von der ich sprach, wir waren einen Tag vorher, also Kollege Sebastian und ich, einen Tag vorher bei der Verleihung des Deutschen Comedy-Preises in Köln-Mühlheim gewesen.
Ach, ihr,
wir hatten eine
Ach, du warst, hast du da im Publikum gesessen?
Ich habe da im Publikum gesessen und habe...
Wie kommt das denn? Weil ich kenne ja nun diverse Kollegen auch, aber alle aus unserer Preisklasse. Und die versuchen da jedes Jahr reinzukommen, werden aber nicht reingelassen, weil das da drin ja auch so eine Parallelwelt ist,
wie
du schon richtig sagst. Das sind ja die Leute, die aus 3, 4 einschlägigen Fernsehsendungen bekannt sind, die auch mal mit uns zusammen angefangen haben. Dann haben sie aber den richtigen Promoter und den richtigen Manager kennengelernt und schwupp sind sie da in dieser medialen Blase drin und wollen auch mit uns nichts mehr zu tun haben. Wie schafft ihr das denn da rein?
Und vor allem warum? Ja, deswegen sage ich das. Ich will eigentlich mit dir seit vorgestern auch nichts mehr zu tun haben, denn ich bin ja jetzt da drin, in dieser neuen Welt, so zwischen...
Ja, und darfst dir 3 Stunden lang bei dieser langweiligen Kack-Preisverleihung, wo plötzlich der Comedy, wo das Produkt Comedy so bierernst rübergebracht wird, als wäre es jetzt Nobelpreis. Weißt du, so ist ja diese Verleihung.
Ich verstehe nicht ganz deine defätistischen Worte. Ich bin ja jetzt Teil dieser...
Wo die sich da abfeiern dafür, dass sie lustig sind.
Sorry, ich muss das einfach mal so sagen. Ich bin ja jetzt Teil dieser neuen Welt, Nils. Und ich muss das entschieden von mir weisen. Das waren exquisite...
Hattest du auch einen Button dabei, um Luke Mockridge anzuprangern?
Es waren exquisite 4 Stunden übrigens, nicht 3. Ich fühlte mich durchgehend gut unterhalten von den Werbepausen wir waren beide natürlich nahezu durchsichtig bei der Aftershow-Party, aber nur nahezu, denn so ein paar Leute, das ist ja dann schon interessant, wenn man sich seit 20 Jahren im Kabarett aufhält oder in der Comedy oder ja, jeder hat einen anderen Namen dafür. Wenn man dann, Mittermeier oder Olaf Schubert begegnet und die wissen, wer man ist, dann denkt man so, das ist schon komisch, wenn man einerseits diese Leute kennt und schätzt und das ist auch umgekehrt so und auf der anderen Seite nicht weiß, warum man diese Einladung bekommen hat. Also wir wussten es wirklich nicht und wir haben einige Leute, die wir dann bei der Aftershow-Party getroffen haben, haben gesagt, was glaubst du, warum wir heute hier diese Einladung haben? Ausbilder Schmidt ist doch auch nicht da. Und aber das wusste keiner. Insofern, ich konnte den Abend sehr genießen, denn ich wusste vorher, was auf mich zukommt, dank meiner Lebenserfahrung. Ich war auch schon bei 1Live Kronen gewesen und ähnlichem oder Musikpreisen und so weiter. Und das
weil du wahrscheinlich in irgendeinem Verteiler drin bist. Weil du für 1Live
ich in der GEMA bin.
Geschichte gemacht hast. Ja, da bin ich doch auch drin. Und ich verdiene sogar ein bisschen Geld mit der GEMA im Gegensatz zu dir.
Nee, das stimmt nicht.
Ja, doch, ich kriege 10 Euro im Jahr.
Achso, nee, dann stimmt's. Es war jedenfalls...
Davon kaufe ich mir heute
nicht.
In Düsseldorf.
Das Tolle war ja, dadurch, dass man so grundsediert durch diesen Abend guckt, ne? Also man ist ja so, es ist so, als hätte man 3 Aspirin genommen und dazu ein warmes Bier getrunken. Du guckst da so drauf und denkst, aber irgendwie macht die Katrin Bauernfeind das doch gut mit ihrer Moderation. Sie macht das einfach sehr professionell und so wie sie den Text vom Teleprompter abliest, wird es niemand merken. Nein, ich kenne das ja auch vom Teleprompter ablesen, wenn ich mal das seltene Glück habe, in der Anstalt zu sein oder sowas. Da gibt es auch Teleprompter. Das ist ja kein
Kollege, Moment, da gibt es gar keinen. Ich weiß, du warst schon da, aber ich muss dich korrigieren. Ich war 4-mal da, es gibt in der Anstalt
keinen Teleprompter. Ja, aber wir haben ja von dem Ding, von dem Ding abgelesen.
Ja, das letzte Mal, als es diese Fernseh, momentan ohne Publikum, ihr wart ja auch mal ohne Publikum dort, ne? Als dieses Fernsehspiel, als dies noch läuft momentan, jetzt ist übrigens am Wochenende gerade wieder eine neue Anstalt aufgenommen worden. Also jetzt wegen Corona kein Publikum und das ganze Konzept so umgestrickt, dass es mittlerweile so ein Fernsehspiel ist. Es wird an 2 Tagen produziert und dann zusammengeschnitten und dann Dienstagabend
ausgestrahlt.
Wenn die Sendung allerdings live stattfindet mit Publikum, gibt's keinen Teleprompter. Dann ist es wirklich live. Man übt ja auch 1000 Tage dafür, um diesen Text in den Kopf reinzukriegen.
Ich will dir ja überhaupt nicht widersprechen.
Und da gibt es keinen
Teleprompter,
wenn die live ist.
Ich will nur sagen, es gibt auch mal Teleprompter, wenn kein Publikum drin ist. Und dann ist es auch kein Muss natürlich, sondern nur ein Kann. Du darfst es dann benutzen, wenn du einen frischen Text hast, der noch nicht so ganz sitzt. Und aus dieser Erfahrung heraus, ich habe das auch schon woanders erlebt in der Vergangenheit, wusste ich eben, das ist nicht ganz, das ist nicht einfach nur mal ablesen, wenn du dich gleichzeitig im Raum bewegst. Das ist nicht so einfach. Das ist auch etwas, was man lernen muss und was man dann echt gut performen muss. Und das
Das heißt, das war jetzt kein ironisches
Null.
Lob von dir, kein
Null.
Vergiftetes, das sondern ein echtes.
Das war überhaupt nicht vergiftet. Ich weiß, okay, solche Sachen auch zu schätzen. Ich weiß auch eine gute Moderation zu schätzen, obwohl ich das selber nicht machen möchte. Oder ich habe es auch schon mal gemacht. Ich habe mal 150 Jahre Deutsches Rotes Kreuz in Bad Kissingen moderiert, durch den Abend geführt, weil ich diese...
Hast du danach noch eine Blutspende gekriegt?
Das Ganze, ich war danach auf der Titelseite der Bad Kissinger Tageszeitung. Mein erster, wow, Titel und wahrscheinlich auch mein letzter. Warum ich das sage...
Aber das hast du doch bestimmt noch ausgeschnitten und zu Hause in irgendeiner Klarsichthülle.
Ja, ich lebe quasi in einem Schrein, wo es nur solche Fotos gibt in goldenen Rahmen und so. Deswegen finde ich das auch mittlerweile spannend zu sehen, wie macht das... Ich habe diese Erfahrung mal gemacht, ein einziges Mal. Es war eine Riesenarbeit für mich und so weiter. Und deswegen weiß ich sowas auch zu schätzen und kann sozusagen auch einer langweiligen Veranstaltung, wobei ich nicht sagen will, dass das eine war, langweilige Veranstaltung, etwas abgewinnen. Das ist wie bei einem, ich kann auch einem 0-0 im Fußball immer was abgewinnen, weil da so viele Aspekte sind. Ja. Ne? Aber es gab tatsächlich auch ein paar wirklich gute Momente. Kollege Puffpaff hat ein schönes Stand-up abgeliefert. Hazel Brugger hat eine tolle Laudatio auf Maren Kreumann abgeliefert. Und es gab auch diese...
Ja, die ist ja eh gut.
Hazel Brugger ist eh gut.
Gut, aber auch eben... Die ist unfassbar schlagfertig und vor allem sie hat als eine der wenigen die völlig neuen Aspekte unseres Jobs kapiert und umgemünzt in eine eigene Firma und in eigene Geschäftstätigkeiten. Und die Frau ist ja gar nicht mehr auf Fernsehauftritte angewiesen, weil sie mittlerweile ihr eigenes Medienimperium um sich herum aufgebaut hat. Mit einem festen Team, was auch richtig bezahlt wird regelmäßig, also hochachtend.
Ja, fantastisch.
Wirklich. Und das ist auch nicht vergiftet, sondern ganz
super schlau
ehrlich.
Und so. Und
super schlau und die hat gesehen, welche Möglichkeiten sich heutzutage bieten mit den ganzen digitalen Verwertungsgeschichten im Internet und nutzt das gnadenlos.
Gut, sie kam natürlich.
Aber sie steckt, glaube ich, auch sie steckt auch, glaube ich, sehr, sehr viel Arbeit
rein. Naja, ohne Arbeit ist doch
klar. Man darf nicht
faul sein. Die Leichtigkeit, also das, was der Thomas Gottschalk immer so abgetan hat, also zu sich selber, der hat ja eine tolle Distanz zu sich selber mal gehabt, nennt man auch Humor, dass er sagt, naja, ich arbeite ja nicht, ich gehe ja den ganzen Tag nur shoppen, damit meine gute Laune irgendwie die Leute beglückt. Aber natürlich steckt auch hinter der guten Laune, hinter der Leichtigkeit viel Arbeit, das ist klar. Also wie das die Hazel macht, finde ich klasse. Ich finde die privat auch angenehm. Super Sache. Ja. Also es gab auch Höhepunkte und nur durch solche Höhepunkte und durch die Abwechslung zwischen Spannung und Entspannung, zwischen Gähn und Bravo, wird dann so ein Abend auch lebendig. Und ich fand's echt okay. Also ich hatte mir selber gesagt, ich gehe da nur hin mit offenem Herzen und das ist mir gelungen und da bin ich froh drüber. War nett.
Wen hast du alles gesehen? Wer hat dich alles gesehen? Für wen warst du unsichtbar?
Na, unsichtbar war ich nur für die, die ich selber nicht kannte. Und die paar wenigen, also Mittermeier, Schubert, die mal so die Promis zuerst. Wir haben uns gesehen, erkannt und uns kurz ausgetauscht. Und dann habe ich unser ehemaliges Management wieder getroffen. Das war auch sehr nett. Das Management von Serdar Somuncu war mal Ulan und Bartos Management. Und das war auch schön, die zu treffen. Und dann habe ich noch Barbara Ruscha getroffen. Und dann habe ich noch, jemanden vergessen. Stefan Denzer habe ich nur von der Seite mitbekommen. Aber das war sehr interessant. Das würde ich dir mal in einem privaten Moment zeigen, weil das nicht für die Öffentlichkeit...
Okay, ich rufe dich danach nochmal an und dann... möchte ich mal wissen, weshalb er das Unterhaus nicht mehr führt. Man hört gerade grauenerregende Sachen
aus dem Unterhaus. Ich weiß es, denn er stand neben mir und hat es jemand erzählt und hat nicht gesehen, dass ich neben ihm sitze und so Ohren habe, aber das ist nicht für die Öffentlichkeit.
Okay. Ich bin nämlich demnächst im Unterhaus in Mainz, das sage ich jetzt schon mal für alle, die in der Nähe wohnen und ich habe jetzt schon Angst, weil da diverse Sachen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, hinter den Kulissen momentan nicht so klappen,
wie sie darüber sollten wir reden, denn ich war vor 2 Wochen auch im Unterhaus.
Ah ja, ich habe nämlich gerade eben bei Facebook in einer ganz geheimen Komikergruppe einen längeren Eintrag einer Kollegin gelesen, die jetzt kürzlich dort gespielt hat und ich, es war kein kurzer Eintrag.
Ja, das ist...
Ich sag mal so, es lief nicht so, wie es hätte laufen sollen, dort Vertrag. Also nicht der Auftritt, sondern die Vorbereitungen. Okay. Ja, das lag nicht an dir. So. Gut, okay. Jetzt aber weiter, also der Comedy-Preis. Und es gab ja den Comedy-Preis, das habe ich gelesen, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich gar nicht, erstens, weil ich gar nicht weiß, wo Sat.1 in meinem Fernseher eingespeist ist. Das zum einen. Zum anderen funktioniert der Fernseher bei uns zu Hause seit Tagen nicht mehr, weil wir haben Kabel Deutschland, da kommt auch das Internet rüber und das ist seit Tagen tot. Wobei Kabel Deutschland heißt jetzt Vodafone und ich habe Vodafone angefragt, über Twitter übrigens, weil ich nicht glaube, dass an der Kundenhotline, an der Telefonleitung mittlerweile noch Menschen sitzen am anderen Ende der Leitung. Und das Interessante ist, du schickst über Twitter an Vodafone eine Direktnachricht und du kriegst sofort eine Antwort. Das sind die neuen Kanäle. Hier, Dave Eggers, Smartphone. Mhm. Ne? Und mir wurde gesagt, es gibt wohl in meinem Postleitzahlbereich in Berlin einen Rückwegstörer. Und jetzt habe ich mal gegoogelt, was ist ein Rückwegstörer? Mhm. Und habe mich in diversen Foren festgelegt, wo auch Fernmeldetechniker wirklich mit Fachtermini versuchen zu erklären, was das sein könnte, denn keiner weiß es. Vielleicht ist das eine Worterfindung, die im Vodafone-Hauptquartier hier in Düsseldorf gefunden wurde, um Leute zu verwirren. Auf jeden Fall wurde mir mitgeteilt, dass die Techniker versuchen, diesen Rückwegstörer einzukreisen und zu finden und zu beseitigen. Für mich war ein Rückwegstörer bislang nur ein stockbesoffener, wahnsinniger Mensch, der nachts in der ganz Berliner genau. U-Bahn auf die Sitzbank pinkelt und hinterher nochmal dir selber ins Gesicht kotzt. Das ist für mich ein Rückwegstörer. Aber das kommt auch hin, weil der hat das Internet kaputt gemacht und ich kann zu Hause, zum Beispiel seit Tagen, ich kann kein Netflix gucken. Ich habe Amazon Prime gerade einen Probemonat, weil ich die zweite Staffel LOL, was ja sehr witzig ist, gucken will und ich kann da nicht rein. Weil ich kein Internet habe. Jetzt läuft dieser fucking Probemonat bald ab und dann bin ich wieder raus. Und ich habe es nicht gesehen. Und deswegen habe ich auch den Comedy-Preis
nicht gesehen. Ach so, genau. Ich hatte gerade den Anfang vom Satz vergessen.
Ich gucke.
Okay.
Ja, weil das ist so eine ewig lange Gala und es ist so schon, seit es den gibt, ist der langweilig aufgezogen, weißt du? Warum erfindet man nicht mal lustige Kategorien? Beschissenste Frisur, schlechtester Witz, beste künstliche Zähne, superlustige Fake-Brille, sowas. Oder am besten vorgetäuschter Geschlechtsverkehr. Warum nicht mal kranke Kategorien? Stattdessen immer nur bester Komiker, bester Nachwuchskomiker. Und du weißt schon, wer bester Komiker wird, weil mittlerweile nämlich über jeden Preis die Zuschauer abstimmen können und es gewinnt immer der halt die größte Reichweite in diesem sozialen
Netzwerk. Ja, das war auch diesmal so.
Der kann vorher seine Leute einpeitschen. Ich habe das ja mitgekriegt, dass Hazel Brugger auf ihren Kanälen, also ich folge ihr, massiv Werbung gemacht hat, dass man für sie voten kann. Aber ihr Pech ist halt, dass ihr immer noch ein paar Leute weniger folgen als Felix Lobrecht. Der hat das natürlich für seine Leute auch gemacht und der hatte einfach mal mehr Follower auf seiner Seite, was aber auch kein Kunststück ist. Der hatte ja eine riesen Open-Air-Tournee jetzt in diesem Sommer, das habe ich mitgekriegt irgendwie. Und da waren bei jedem Termin mal eben 5.000 Leute da. Und wenn du halt nur Hazel Brugger bist und nur 2.000 Leute auf einen Live-Termin hast, da hast du mal eben halb so viel wie Felix Lobrecht. Und dann kannst du halt nicht beste Komikerin werden, ist doch ganz klar.
So, genau.
Ne? Unabhängig davon, was du inhaltlich bietest, aber bester Komiker heißt halt der mit der größten Reichweite. Und deswegen sollte auch dieser Preis umbenannt werden in Komiker mit der größten Reichweite. Auch in diesem Jahr Felix Lobrecht. Der hat Mario Barth ja abgelöst. Das war ja jahrelang, war Mario Barth abonniert für diesen Preis und der hatte halt in Stadien gespielt und jetzt ist Felix Lobrecht der Nächste, der demnächst im Stadion auftritt. Die großen Hallen hat er ja.
Er ist zwar nicht sehr lustig, aber er sieht halt sehr gut aus und das gefällt seinem Klientel.
Er sieht sehr gut
aus. Er sieht so ein bisschen aus wie Hitlerjunge Quecks und das passt in die Zeit. Ne?
Ja, richtig. Und er hat einen sehr erfolgreichen Podcast und deswegen viele Follower. Und lustig ist ja das andere. Die Leute wollen nah bei ihrem Star sein. Die wollen diesem Hype folgen. Das ist auch das Enisa Armani-Phänomen. Die hat lauter Leute im Publikum, die genauso aussehen wie sie. Und damit meine ich auch die Frauen. Und da geht es nicht darum, was du auf der Bühne machst, mit welchen humoresken, fein ausgetüftelten Scherzen du die Leute überraschst. Nein, die wollen einfach mal einen Abend
mit ihrem Star. Aber das ist ja das Geheimnis überhaupt von Künstler auf der Bühne und Publikum. Also im Wesentlichen, richtig. Hast du als Publikum Bock, 2 Stunden mit dieser Fresse deinen Abend zu verbringen? Um was anderes geht es heutzutage seltener.
In unserem Fall nein.
Genau. Aber nochmal zum Comedy-Dings. Ich schon seit 12, 14 Jahren keinen Fernseher mehr habe und mich höchstens bei dem...
Oh, jetzt, das ist dein Ich-habe-kein-Smartphone-Moment.
Ja,
jetzt,
ne? lass mich doch
ich
kurz...
Ich kann mich moralisch lass überlegen mich,
nein,
fühlen, denn ich habe
nein,
keinen
moralisch,
Fernseher.
Moralisch null. Ich muss ja als GEZ-Zahler trotzdem meine Punkte immer abgucken und guck dann halt in den Mediatheken oder in irgendwelchen Apps oder so. das Zeug nach. Ja, aber
auf irgendwelchen kleinen, fisseligen Geräten. Das ist doch scheiße, das macht doch Nackenschmerzen und macht dir die Augen.
Aber du weißt doch gar nicht, auf welchen großen... Mit
Fernseher kannst du auch Mediathek
gucken. Ich möchte keinen ich möchte diese Geräte nicht in meinem Umfeld sehen. Das ist einfach der Grund. Ich will nicht diese 70x120, dass mich das den ganzen Tag anstarrt. Das ist wirklich der Grund dafür.
Muss doch nicht, du kannst dir eine schöne Blumendecke drüber hängen.
Ja, das sieht beschissen aus. Das ist wie so ein Überwurf über so ein schlechtes Sofa in einem Ein-Stern-Hotel.
Ja, oder so eine, du stellst es an so eine Stelle, die nur nachlässig tapeziert ist und die Raufasertapete kannst du tagsüber so drüber klappen.
Ich würde, damit du diesen ich würde Fernseher das höchstens akzeptieren, wenn du jeden Tag da hinkommst und dich vor den Fernseher stellst und deinen neuesten Gag erzählst.
Ja, aber Frank, ich bin noch auf Tour.
Dann würde ich mir einen neuen Fernseher kommen.
Vor allem kann ich nicht immer dahin kommen, wo du gerade bist.
Dann kann ich mir leider kein, München, das funktioniert Tempelhof. Nicht. Das hat nichts mit Moral zu tun, sondern mit Ästhetik. Ich will das Ding einfach nicht sehen.
Du bist Ästhet.
Egal, ich kann das auch auf einem iPad gut gucken, das Zeug, aber was ich halt seit Jahren nicht gucke, ist Comedy. Hm. Eigentlich gucke ich sowieso nicht Comedy und Kabarett, außer natürlich, wenn du da drin vorkommst.
Ja,
und
also guckst du es nicht.
Die meisten, deswegen kannte ich auch die meisten Künstler dort nicht, bis eben auf diese ganz Alten, die zum Teil mit mir angefangen haben, sage ich mal, ein bisschen überspitzt wie Olaf Schubert oder Mittermeier. Gut, ja. Mittermeier hat noch ein bisschen früher angefangen. Egal.
Hat jedenfalls. Vor dem gab es gar keine Fernsehkomödie.
Der hat das, für Deutschland gilt das tatsächlich, der hat das erfunden und genau.
Der hatte auch Glück. Und da kommt der Aspekt Glück ins Spiel. Den haben sie halt bei Harald Schmidt ziemlich gepusht, als Harald Schmidt seine Late Night hatte. 95 ging das ja los. Und da war jede Woche einmal Michael Mittermeier da. Und der hat genau zum richtigen Augenblick genau das richtige Material auf die Bühne gebracht. Und dadurch ist er dann richtig bekannt geworden. Und das hat er mir auch mal erzählt.
Der Faktor,
ich habe mal gefahren,
eine Zeit lang. Ja, der war bei uns in der Show, wir haben bis morgens um 4 gesessen, deswegen hat er sich auch an uns noch erinnert, vor 3 Tagen.
Der erinnert sich aber an uns, kleine Scheißer, der kennt uns alle
und der kommt auch immer Faktor, auf uns zu und dann... der Faktor Glück, ich finde, das Faktor Glück wäre es wert, mal eine ganze Podcast-Folge damit zu machen. Mhm. Über den Faktor Glück hat Richard David Precht etwas sehr, sehr Interessantes gesagt, nämlich, wenn... wie heißt denn diese Literaturkritikerin? Elke Heidenreich. Wenn Elke Heidenreich sein Buch Wer bin ich und wenn ja, wie viele, was vor etwa 20 Jahren rauskam, nicht in die Kamera gehalten hätte in ihrer ZDF-Sendung und dazu gesagt hätte, kaufen Sie dieses Buch, meine Damen und Herren, denn es macht glücklich, würde Richard David Precht immer noch wie wir Podcasts machen und vor 60 Leuten auftreten.
Oder er hätte einen YouTube-Kanal.
Aber du musst natürlich, wenn du dieses Glück dann hast, musst du es nutzen.
Ja.
Und das muss man wirklich sagen, hat er. Das ist ein ungeheuer fleißiger und auch, wie ich finde, hervorragender Kulturschaffender und auch Philosoph. Ich gucke mir auch seine Vorträge an über existenzielle Philosophie und was weiß ich. Also ich finde es wirklich großartig, aber es kann eben auch sein, dass du dieses Glück hast und nicht nutzt. Du bist zum Beispiel in irgendeiner Sendung, die von 10 Millionen Leuten gesehen wird. Ich rede natürlich nicht von der Anstalt, wo du schon 4-mal warst, sondern von wirklich relevanten Sendungen, die ganz viele Leute gucken, irgendwas mit Helene Fischer oder Hirschhausen. Und dann nutzt du es nicht, dann ist es dein Pech oder dann ist es deine eigene Doofheit. Aber wenn du es nutzt, Respekt.
Ja, wenn du es nutzt, du musst allerdings auch so ein bisschen auf deiner Seite haben, für eine gewisse Zielgruppe interessant zu sein. Was bei Felix Lobrecht zum Beispiel zutrifft, was auch bei Hazel Brugger zutrifft, sie ist das Idol von jungen, selbstständigen Frauen, die gerne auch überdurchschnittlich oft lesbisch sind, dann in ihre Shows kommen, wo du aber auch einfach merkst, dass die so ein bisschen ähnlich aussehen wie sie selber. Das ist bei Helene Bockhorst übrigens auch der Fall.
Ja.
Die das auch sehr geschickt macht, die das auch sehr gut nutzt, aber die auch unbewussterweise in eine bestimmte Zielgruppe reingerutscht ist. Und exakt diese Zielgruppe macht ihr auch die Seele voll. Also ich habe mit Helene Bockhorst bin ich öfter mal aufgetreten und ich will mich nicht loben, aber ich habe an diesen Abenden, das waren so Kabarett-Mix-Shows, immer einen besseren Eindruck hinterlassen als sie, weil ich für den Moment ganz gut funktioniert habe, weil ich halt in diesen 10 Minuten, die mir dazustehen auf der Bühne, exakt weiß, was ich mache. Und sie macht halt einen 10-minütigen Ausschnitt aus ihrem Soloprogramm, der aber für eine gewisse Klientel irgendwie passender ist. Und wenn man sie abendfüllend erlebt, ist das was ganz anderes, als ich dann mache. Und da fühlen sich andere Leute mehr abgeholt, als die, die dann in diesen Kabarett- oder Comedy-Mix-Shows sitzen. Und die machen ihr dann auch die Läden voll. Und sie weiß damit auch umzugehen. Sie ist sehr präsent in den sozialen Netzwerken, macht das auch sehr, sehr gut. Wo ich massive Bewunderung habe dafür, wo ich auch sage, hey, das ist originell, was sie da schreibt. Das ist nicht einfach nur dieses seelenlose sich selbst abfeiern mit noch einem schönen Selfie. Und gestern war eine geile Show und ich habe euch alle ganz toll lieb und vielen Dank nochmal an alle, die da waren, bla bla bla. Das macht sie eben nicht, sondern das ist sehr geschickt. Sie kann damit sehr gut umgehen. Vor allem beherrscht sie auch das Interagieren mit ihren Fans, die ihr da folgen in den sozialen Netzwerken. Und man muss natürlich sagen, sie hat auch die Zeit dafür, weil sie alleinstehend ist. Sie hat sich auch, als das losging mit ihrer Karriere, ich weiß jetzt nicht, ob ich da allzu viel verrate, aber ich glaube, sie hat das selbst schon geschrieben. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt. Sie wohnte ja in Hamburg. Sie ist dann woanders hingezogen, nach Süddeutschland, und wohnt da jetzt in einer WG mit einem Kollegen zusammen, die auch angeblich zusammen ist. Aber das ist jetzt privat. Nur sie lebt das jetzt richtig. Also sie hat auch diesen neuen Job, der für sie dann neu war, in ihr Leben integriert und macht es dann auch richtig gut. Und da passt dann auch wieder alles zusammen. Und ich zum Beispiel wüsste jetzt gar nicht, welche Zielgruppe ich konkret anspreche, wer mir da so folgt, um das zielgruppengerecht dann zurechtzuschustern, mich als Gesamtpaket. Ich bin halt einfach nur der Nils, der immer nur das macht, was ihn gerade interessiert. Ich hatte ja auch mal, ich hatte auch mal Glück. Mir hatte der WDR mal eine wöchentliche Kabarettglosse angetragen, die dann auf WDR 2 lief. 4 Jahre lang habe ich das gemacht und habe mir jede Woche irgendwas aus den Fingern gesogen. Ich hatte nicht immer Bock drauf, da was zu schreiben. Vor allem wusste ich gar nicht, welches Thema ist jetzt aktuell und virulent. Auf die letzte Minute ist mir dann meistens noch irgendwas eingefallen, habe ich das geschrieben und es wurde dann gesendet. Manchmal hat es überhaupt niemanden interessiert. Und manchmal habe ich dann tatsächlich ins Wespennetz gestochen mit irgendeinem Thema und wurde mit Zuschauermeldungen bombardiert. Also mit Zuhörermeldungen. Also meistens E-Mails oder irgendwelche abgetippten Anrufe. Teilweise auch hasserfüllt. Das wird ja dann immer an dich weitergeleitet. Also ich will auch gar nicht wissen, was Sarah Busetti da jetzt abkriegt, die diese Rubrik gerade wöchentlich beschreitet. Die ja auch sehr, also das ist ja also sehr, sehr streitbar, was sie da teilweise bringt. Und mit den Reaktionen macht sie dann wieder ein neues Buch. Das finde ich auch wieder sehr lustig. Würde ich gar nicht aushalten, weil ich manchmal Angst hätte, dass diese Leute, die dir da Morddrohungen oder ähnliche Sachen schicken, dass sie dann auch im Publikum sitzen. Allein mit diesem Gedanken im Hinterkopf will ich nicht auf die Bühne gehen. Ich will einfach nur auf der Bühne einen schönen Abend haben. Oder hier Christoph Sieber, der hat ja auch eine Zeit lang Morddrohungen bekommen, weil er auf Facebook für oder gegen irgendwelche Sachen Klarstellung bezogen hat. Und da kannst du die Leute schon sehr schnell auf die Palme treiben.
Dass die Karriere von Cerdas Omuncu basiert genau auf dieser Idee, dass Leute, die ihn hassen, in seinem Publikum sitzen.
Ja, aber das will ich nicht. Ich will nicht, dass Leute, die mich hassen, im Publikum sitzen. Vor allem, weil mittlerweile die Hemmungen ja so klar gefallen sind, dass es durchaus sein kann, dass so ein Arsch dann einfach aufsteht während der Show und auf die Bühne kommt und mich da vor den Augen von allen anderen Leuten absticht und dann noch auf mich drauf pisst. Und ich weiß, niemand würde da einschreiten, weil alle Leute
gelähmt. Du hättest nie mehr Klicks.
Sowas. Viel mehr Klicks, super. Und dann habe ich das Pech, dass keiner da sitzt und das filmt. Habe ich ja nicht mal Klicks. Ja,
ist hier zufällig ein Kameramann? Ich sterbe gerade.
Nee, das will ich nicht. Ich will einfach nur einen schönen Abend haben auf der Bühne ohne ängstliche Hintergedanken.
Und ich finde, du hast eine wesentliche Sache ausgelassen. Und die betrifft sowohl Leute wie Cerdas Omuncu als auch Helene Bockwurst.
Helene Bockwurst.
Untenrum. Wenn ich von deren Clip sehe und da mal drauf gehe, ist das Erste, was kommt, ja, ich will endlich mal wieder ficken, ist jemand im Publikum. Ja. Mit untenrum kommst du einfach unheimlich schnell viel weiter. Wenn du, selbst du, Nils, so mal Clips machen würdest, wo es nur um deine Pimmellänge gehen würde, dann wäre schon mehr los.
Nein, dann hätte ich einen Shitstorm in den sozialen Netzwerken, dass ich halt nur sexbasierte Witze machen kann. Es gibt genügend Comedians, die mittlerweile Pipi-Kaka-Witze machen, weil das sehr gut ankommt. Das Problem ist nur, als Frau bist du damit mit solchen Witzen wesentlich erfolgreicher, als wenn das ein Mann macht. Wenn das ein Mann macht, klingt es billig. Wenn das jemand macht, der also Helene Bockhorst heißt, oder wenn es eine Frau macht, solche Pipi-Kaka-Witze, dann gilt es plötzlich als originell und witzig.
Befreiend.
Frech und befreiend, feministisch und so weiter. Du kannst viel mehr Fickwitze auf der Bühne machen, die richtig schlecht sind, wenn du eine Frau bist. Dann wird dir das hoch angerechnet. Wenn du die gleichen Witze machst und ein Mann bist, dann bist du Sexist und einfallslos und bleh. Dann ruft man dazu auf, dich zu boykottieren. Aber als Frau darfst du einfach diese Scheiße erzählen.
Das
gilt als
Emanzipatorisch. Da ist viel dran. Darf ich hier mal reingrätschen?
Ja. Ich mache mich schon mal untenrum frei gerade.
Ja, mach das bitte. Creme dich ein.
Ja.
Und dreh dich um. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt nach einer Dreiviertelstunde. Und würde dich bitten, also ich habe da sozusagen etwas vorbereitet, diese Fragen mit jeweils einem Satz nur zu beantworten.
Okay.
Also, ja?
Ja.
Bereit?
Bereit.
Wie würdest du dich einem Blinden beschreiben?
Ich würde mich einem Blinden beschreiben als leichtes Bäuchlein aufgrund von Corona, ansonsten aber durchschnittlich groß und müsste mal wieder zum Friseur.
Was würdest du gerne können?
Was würde ich gerne können? Ich würde gerne besser Gitarre spielen können.
Dein Lieblingstier?
Eichhörnchen.
Welche Comicfigur bist du?
Ich glaube Asterix.
Auf welche Stadt könntest du verzichten? Venedig oder Paris?
Venedig.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut kannst du kochen?
6 bis 7.
Wie sieht dein Leben aus, wenn du 94 bist?
Scheiße!
Warum soll man Tiere nicht essen?
Das weiß ich nicht.
Könntest du eher auf Bier verzichten oder auf Schokolade?
Auf Schokolade.
Wenn du Millionär wärst, hättest du dann noch mehr Kinder, als du schon hast?
Definitiv, weil ich mich dann nicht um sie kümmern müsste. Also ich würde jeden Tag einmal Tag sagen und wie war dein Tag? Und wenn wir schön was zusammen zu erzählen haben, dann bin ich gern mit dir zusammen. Aber ich will nicht unbedingt, sag das der Mama, sag das der Nanny. Du, ja, ist schön, dass du den Zug jetzt einen Millimeter weiter bewegst.
Du sprengst gerade den Rahmen des Formats.
Sorry.
Okay. Lieber liegen oder sitzen?
Liegen.
Peter Maffay oder Roland Kaiser?
Eindeutig Peter Maffay, der hat ein schönes neues Album.
Warum sind Männer die besseren Menschen?
Das weiß ich nicht.
Würdest du einen Panda essen?
Niemals.
Kino oder Minigolf?
Minigolf.
Was war in deinen 20er Jahren anders als jetzt?
Ich hatte mehr CDs gehört.
Gibt es Gedanken für dich, für die du dich schämst?
Ja.
Würdest du für viel Geld in die Politik gehen?
Nein.
Wolltest du schon mal mit einem Mann schlafen?
Nein.
Rechtfertigt die Qualität eines Fahrrads, dass man es täglich in den dritten Stock trägt?
Ja.
Wann sollen deine Kinder ausziehen?
Möglichst bald. Nein, lieber, wenn sie selbstständig sind und
also mit 30
für ihr Leben sorgen können, ja, oder mit 40. Aber dann bin ich wirklich jeden Tag auf Tour.
Lieber Bratfischverkäufer oder Betonbauer?
Bratfischverkäufer.
Könntest du ohne Bäume leben?
Nein.
Könntest du ohne Beine leben?
Nein.
Könntest du ohne Birnen leben?
Ja.
Was ist wichtiger, Sex oder Freunde?
Freunde.
Letzte Frage, bist du ein Fan von dir?
Ich finde mich doch gut. Ich finde mich gut und das ist auch wichtig, wenn man sich selber nicht gut findet und scheiße findet, findet man auch andere Menschen nicht gut und scheiße und dann hasst man auch andere. Man muss sich mögen. Das ist wirklich, glaube ich, wichtig. Man muss sich mögen und alles, was man bis jetzt erreicht hat und was man erreicht, erreicht man ja auch deswegen, weil man sich mag.
Vielen Dank für die Antworten.
Bitteschön. Danke für die Fragen.
Ja, hat mir gefallen.
Ja, würdest du einen Panda essen?
Ja, zur Not ja, natürlich.
Zur Not, ja.
Ja, zur Not. Ich einen Panda essen. Ja, ich bin nicht Franck Ribéry, ich brauche jetzt keinen Goldschnitzel, aber ich würde, also unter normalen Umständen wahrscheinlich nur dann einen Panda essen, wenn mir ein Freund das empfiehlt.
Ja, aber noch leiden wir ja nicht Not. Also es gibt genug zu essen hier im Land, glaube ich. Ich habe kürzlich wieder, war ich im Supermarkt, da war was in den Regalen, es lagen Sachen rum. Kann man kaufen, kann man sich zu Hause zubereiten, man kann es erhitzen und alles. Aber ich glaube, in Großbritannien sind einige kurz davor, Pandas zu essen
Die sind
gerade.
kurz davor, ja.
Ja.
Also
Du,
genau.
ich bin jetzt berühmt, weil ich habe gestern einen launigen Tweet abgesendet, in dem einfach nur stand, Armin Laschet könnte jetzt problemlos in Großbritannien LKW-Fahrer werden.
Ja,
So,
sehr
und ich
schön.
gucke gestern Abend, gucke ich noch mal rein bei Twitter. Warte mal, ich gucke jetzt gerade rein. Das ist mein erfolgreichster Tweet. Ich bin jetzt seit 10 Jahren bei Twitter und ich hatte noch nie so einen erfolgreichsten Tweet. Ich sag dir mal,
Böhmermann hat dich auch
nee,
geliked.
ja, das nicht unbedingt. Nee, nicht ganz. Pass auf, jetzt Stand derzeit 272 Retweets, 3702 gefällt mir Angaben. Und heute Morgen kam der Ritterschlag. Sascha Lobo gefällt dein Tweet. Haha. So, jetzt kommst du.
Ja, da fällt mir nichts zu ein.
Da fällt
Das
dir
ist
nichts mehr ein,
die
ne?
höchste Weihe. Der
Allerdings.
Mann ist so populär, dass er nicht mal zur Verleihung des Deutschen Comedy-Preises gehen muss.
Siehste, und dem gefällt mein Tweet und jetzt kann ich mir eine Jacke kaufen in
Ja,
Düsseldorf. Ja.
das gefällt mir.
Ja, ich hab's
Kauf dir
geschafft.
am besten eine schöne Jacke, denn nur Schönheit rettet die
Ja,
Welt.
das Ding ist, ich habe hier seit Jahren meine Lieblingsjacke, die trage ich, die hat schön viele Taschen. Ich habe ja, man hat ja so viel Krempel, den man mit sich rumschleppt. Und diese Witze, die Männer über Frauenhandtaschen machen, das ist die hinterletzte Rotz, weil Frauen haben gerne elegante Sachen an und da sind wenig Sachen, wenig Taschen dran. Vor allem die Taschen an Damenklamotten sind in der Regel kleiner als die Taschen an Männerklamotten. Das ist nämlich auch der Grund, weshalb viele Frauen ihr Smartphone zum Beispiel in der Gesäßtasche von der Hose mit sich rumtragen, weil es vorne einfach nicht reinpasst. An Männerhosen sind die Taschen vorne so groß, dass du sogar ein Smartphone drin versenken kannst. Bei Frauenhosen eben
Na
nicht.
gut, aber da brennt ja doch der Sack ab.
Da brennt, ja, du musst halt auf Sackmodus schalten.
Ach
Und
so.
ich habe einfach eine Jacke, die hat insgesamt 6 Taschen und da kann ich halt meinen Krempel reintun, ohne dass es negativ auffällt. Also das ist dann nicht so ausgebeult, die ist halt gut geschnitten. Nur ist es jetzt mittlerweile so, die hat schon Flecken, die auch nach 3 Wäschen nicht mehr rausgehen.
I.
Dann gibt es an den Reißverschlüssen so gummierte Stellen, wo die Gummierung mittlerweile abgeht und nach jedem Waschen landet dann neues Mikroplastik im Abwasser und das kann ich einfach nicht mehr verantworten. Und die ist zwar nach wie vor ganz und hat keine Löcher, aber ich mag sie jetzt auch nicht mehr so tragen, weil sie einfach so genauso aussieht, wie ich es gerade beschrieben habe. Und ich fühle mich einfach in so abgewetzten Klamotten irgendwann nicht mehr wohl. Und
Nee.
komme ich nochmal zurück auf das sich selbst mögen. Kleider machen Leute. An diesem Spruch ist wirklich was dran. Wenn du richtig schöne Sachen anhast, in denen du dich gut fühlst, dann gehst du gleich mal ganz anders durchs Leben. Dann läufst du anders, dann hast du ein anderes Selbstwertgefühl und du strahlst einen gewissen Stolz und eine gewisse Erhabenheit aus. Wenn du aber selbst weißt, dass deine Klamotten, die du gerade trägst, scheiße aussehen, dann läufst du auch in so einem Duckmäuser-Graumäuser-Stil durch die Gegend und niemand schenkt dir Beachtung und du fühlst dich einfach schlecht. Und deswegen ist es ganz gut, sich hin und wieder mal neue Sachen zu gönnen, wenn man das kann, wenn man die finanziellen Mittel dafür natürlich auch hat. Und ich habe nie irgendwie überteuerte Sachen gekauft. Das Einzige, was ich mal richtig, wofür ich mal richtig Geld ausgegeben habe, das war vor vielen, vielen Jahren für eine richtig schöne Lederjacke. Die habe ich mir vor 10 Jahren, glaube ich, mal in Stuttgart gekauft. Die hat, jetzt halte ich fest, 800 € gekostet.
Oho.
Aber das war es mir wert. Und selbst die sieht mittlerweile aus wie die durchschnittliche Lederjacke, mit der Winfried Schmickler durchs Leben geht. Der hat ja auch mal so eine
Oder
Kabarettistenlederjacke an.
Reinhold Beckmann.
Ja, und genau so sieht die mittlerweile aus. Und die hat mal 800 € gekostet. Man sieht es ja leider überhaupt nicht mehr an.
Man kann
Also so
Kleidung auch
viel.
gebraucht kaufen, auch tolle
Man kann,
Kleidung.
ja, auf jeden Fall. Das finde ich ja gut. Wir hatten ja kürzlich, als sich Janis Bender in unsere Live-Übertragung vor der Sommerpause eingemischt hat, haben wir ja kurz über Martina Schwarzmann geredet. Die macht das nämlich. Die kauft, und das erzählt sie auch auf der Bühne, dass sie gebrauchte Kleidung trägt. Und sie hatte mal einen richtig, richtig tollen Gag. Sie hat gesagt, warum stehen eigentlich in den Anzeigen, in den Traueranzeigen, warum steht da nie drin, welche Konfektionsgröße der Verstorbene hatte?
Ja, das gefällt mir. Ich kaufe
Ja.
übrigens auch seit über 20, also wahrscheinlich seit 30 Jahren gebrauchte Kleidung, allerdings
Ah.
keine Unterwäsche. Unterwäsche
Nein, niemals.
gönne ich mir, auch T-Shirts gönne ich mir neu, aber Hosen zum
Ja.
Beispiel und Jacken und Mäntel ausschließlich gebraucht.
Wo kaufst du das dann?
Überall. Es gibt zum Beispiel,
Oxfam
ja,
wahrscheinlich, oder?
du. Tatsächlich überall. Es gibt natürlich auch Apps, irgendwelche Kleidertausch-Apps und so weiter. Gerade in München gibt es da hervorragende Produkte. Denn das die Leute sind hier so reich, dass sie ihr einmal im Jahr ihr Zeug abstoßen und dann bekommst du hervorragende Markenturnschuhe für 35 Euro. Die hat dann jemand viermal benutzt. Also diese Sachen sind teilweise wie neu.
Und die holst du dann in so einem Laden ab, oder?
Die lasse ich mir zuschicken und dann ziehe ich sie an.
Ach so, das heißt, du musst nicht mal in München sein dafür?
Nö, musst du nicht. Also es gibt ja verschiedene. Ich ziehe auch gerne im Laden. Es gibt hier in München oder auch in Berlin gibt es so First-Class-Second-Hand-Läden. Die kann ich nur empfehlen. Also in unserer Überflussgesellschaft gibt es so viel Kleidung, die soll man nicht wegwerfen.
Ich bin ja gerade im München des Rheinlands. Weißt du, ich google gleich einfach mal. Ich bin ja in der Innenstadt. Hier gibt es bestimmt auch so einen Laden.
100%. First-Class-Second-Hand, so nennen sich viele. Und kann ich empfehlen.
Okay, das mache ich gleich. Und auf dem Weg dorthin werde ich wahrscheinlich wieder stoppen an einer dieser fantastisch tollen japanischen Nudelsuppenbuden. Ich bin ja gestern auch vom Bahnhof hierher gelaufen. Ja,
natürlich, die deutsche japanische Hauptstadt.
Ja, und keiner weiß, warum hier so viele Japaner wohnen, aber sie wohnen hier einfach und sie haben sich natürlich hier integriert und alles und die machen hervorragendes Essen, dieses asiatische Essen, aber das wem erzähle ich das, das weiß man natürlich. Ich bin gestern auf dem Weg vom Bahnhof hier zum Hotel, ich bin zu Fuß gelaufen, weil ich das gerne mache, nochmal nach einer stundenlangen Bahnfahrt ein bisschen die Beine vertreten. Deswegen möchte ich auf Beine auch nicht verzichten, weil ich Beine mag. Sie bewegen sich so toll. Sie schieben einen nach vorne. Und da stehe ich plötzlich in diesem Suppennudel-Budendunst und ich war wie paralysiert, wie hypnotisiert. Ich musste mich einfach setzen und habe eine Wantan-Suppe gegessen draußen im Freien gestern.
Schön. Dann wünsche ich dir erfolgreichen Einkauf und dass kein Rückwegstörer dich auf dem Weg zum Hotel belästigt.
Ja, ich schaue mich um. Ich werfe den Blick über den Rücken, um den Rückwegstörer abzuwehren. Frank,
schön.
Es war mir ein Vergnügen,
lieber
mit
Nils,
dir zu sprechen.
Dito.
Viel Spaß noch in deiner zukünftigen Comedy-Preiskarriere.
Vielen
Viele
Dank.
Neue Einladungen.
Ja, werde ich
Vielleicht
haben.
Sehe ich dich bei irgendwann mal bei
Geh davon aus.
Frag doch die Maus im Publikum sitzen.
Ich moderiere dann als Co-Moderator die Maus, genau.
Ach, hervorragend.
Ne?
Ja,
als alter, nicer Mann.
Als alter, nicer Mann. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Gönnerinnen und Gönner auf Patreon und auch alle anderen. Bis demnächst.
Tschüss.
Wo bist du eigentlich heute gerade?
In München.
Du bist jetzt in München?
Seit gestern. Ich war vorgestern, gestern war ich noch in Köln, heute bin ich in München. Und am Wochenende bin ich dann in, laufen wir noch? Nee, ne?
Ein bisschen laufen wir noch. Das ist heute die Doppel-Ausgabe.
Die einen nennen es Gewaltmarsch, die anderen nennen es Selbstmordversuch, die anderen nennen es kleine Wanderung mit meinem Sohn. Von Berlin-Mitte nach Bad Freienwalde werden wir wandern. Und ich habe jetzt schon Respekt vor dieser Aufgabe, die wir uns
seit... Wie viele Kilometer sind das?
70.
Na, das kriegt ihr doch in einer halben Stunde rum, oder?
Drei Viertel, müsste klappen.
Alles klar.
Gut.
Dann bedanke ich mich für die Aufnahme mit dir und wünsche dir einen schönen Tag in
München. Dir auch, Nils. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.